Zwei alte Bekannte treffen sich auf der Straße. Der eine, der sieht echt fertig aus, richtig traurig. Und so fragt ihn sein alter Bekannter, hey, was ist los mit dir? Und er sagt ihm fast schon weinerlich, du hör zu, weißt, vor 3 Wochen, du glaubst es nicht, vor 3 Wochen, da habe ich eine Traumreise gewonnen. Und der andere schaut ihn an, hä, und warum freust du dich nicht? Warum bist du so traurig? Und der andere, ganz bekümmert, ja, das ist doch noch nicht alles, jetzt lass mich doch mal fertig reden. Weißt du, vor 2 Wochen, da hat mein Onkel, den ich gar nicht kenne, mir ein Haus vererbt. Und der andere, was bist du eigentlich für ein Glückspilz? Du müsstest dich doch freuen und du siehst aus wie so ein... Ja, jetzt, ich bin immer noch nicht fertig, jetzt warte doch einfach, was letzte Woche passiert ist. Letzte Woche, du glaubst es nicht, ich habe im Lotto gewonnen. Was soll man noch dazu sagen? 3 Wochen lang vom Glück verfolgt, so viele gute Sachen passieren in deinem Leben und warum jammerst du hier so? Warum weinst du hier fast? Ja, jetzt verstehst du nicht. Heute ist schon Samstag. Diese Woche ist noch gar nichts passiert. Eine Geschichte von Höhen und von einem Tief. Eine Geschichte, bei der schon beim ersten Tief, oder ist es überhaupt ein Tief, beim ersten Mal, dass ein großes Wunder ausbleibt, da ist schon großes Gejammer. Wir jammern auf ziemlich hohem Niveau. Das hat der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Lothar Späth, gesagt. Und dieser Satz ist irgendwie ein Sprichwort geworden. Wir jammern auf ziemlich hohem Niveau. Und ich glaube, ja, gerade wir Deutschen sind Weltmeister darin, auf ziemlich hohem Niveau zu jammern. Aber auch das Volk Israel war in dieser Disziplin gar nicht so schlecht mit dabei. Wenn man sich die Geschichte von Israel anschaut, dann ist es eine Geschichte von Höhen und Tiefen, von Auf und Ab. Und wenn man sich das so anschaut, dann merkt man, wie schnell dieses Volk Israel immer wieder auch beim Jammern ist. Und das, obwohl sie einen Gott haben, obwohl sie einen Gott kennen, der Anker in der Zeit ist, der gerade dann Halt bieten sollte, wenn es auch mal stürmisch wird, wenn es auch mal durch ein Tief geht. Höhen und Tiefen, das ist etwas, das das Volk Israel erlebt, auch ganz komprimiert beim Auszug aus Ägypten. Und da möchte ich mit uns einen Text davon heute anschauen. Viele Jahre ist dieses Volk in Ägypten in der Sklaverei, in Gefangenschaft. Und dann tut Gott dieses Wunder und führt dieses Volk heraus. In 2. Mose Kapitel 14 kann man nachlesen, wie Gott ein Wunder tut und dieses Volk vor den Ägyptern errettet, wie er sie durchs Schilfmeer hindurchführt. Sogar die Naturgewalten stehen Spalier, horchen auf Gottes Wort, die Ägypter werden vernichtet. Ein absolutes Hoch, was die Israeliten erleben. Sie sind begeistert, sie freuen sich an diesem Gott. 2. Mose Kapitel 15, am Anfang singen sie ein Lied, ein Loblied, ein Lied der Rettung, ein Danklied. Und direkt im Anschluss kommt die Geschichte, die wir uns heute anschauen. Sie sind gerade durchgezogen durchs Schilfmeer und ziehen jetzt los hinein in die Wüste, in die Richtung, die Gott sie geschickt hat. Das Lied, dieses Loblied haben sie noch im Ohr, haben sie noch auf den Lippen. Aber umso weiter sie ziehen, umso mehr Kilometer sie zurücklegen, umso mehr verstummt dieses Lied. Und man hört plötzlich ganz andere Töne. Ich habe Durst, oh, ich habe Hunger, mein Bauch. Die Kinder werden nörgelig, die Tiere werden schlapp und auch die Eltern fangen an, sich zu beschweren. Die Sonne, sie sticht gnadenlos vom Himmel und sie suchen nach Wasser, aber sie finden kein Wasser. So beginnt das Jammern, das Klagen, das Murren. Da endlich, 3 Tage sind sie schon unterwegs, 3 Tage, wo sie kein Wasser gefunden haben, endlich wieder eine Wasserquelle, die sie sehen. Sie rennen drauf los, sie stürzen sich hin an dieses Wasser, trinken gierig die ersten Schlucke, aber sie spucken dieses Wasser wieder aus. Da heißt es, da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Sie kommen nach Mara, sie nennen diesen Ort Mara, das heißt auf Hebräisch Bitterkeit, weil das Wasser, das sie dort finden, worauf sie sich so gefreut haben, Es ist ungenießbar, es ist bitter. Es ist doch verständlich, dass dieses Volk dann anfängt zu jammern. Jetzt ist das schon eine Quelle, jetzt ist das schon Wasser und jetzt ist es nicht trinkbar. Was sollen sie trinken? Das ist doch wirklich keine leichte Situation, in der sie da stecken. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Ja, es stimmt, mein Weg ist nicht leicht. Mein Weg ist nicht immer einfach. Und in dieser Situation für das Volk Israel trifft es auch zu. Das ist keine einfache Situation. Ja, das ist ein Grund zu klagen. Aber wie könnte dieses Volk seinen Gott so schnell vergessen? Es ist gerade mal 3 Tage her. Da hat Gott dieses Wunder getan und dieses Volk durchs Schilfmeer hindurchgeführt. Auf wundersame Art und Weise hat er sie gerettet. Und jetzt schon 3 Tage später, nach dem ersten Tief, nach der ersten herausfordernden Situation, wo ist da der ganze Glaube hin? Diese Münder, die gerade noch Gott gelobt und gepriesen haben, sind jetzt voller bitterer Klage, voll von Murren. Also schon bei der ersten Schwierigkeit, die da auf sie zukommt, nach diesem großartigen Wunder, das sie erlebt haben, ist das Vertrauen schon wieder weg. Und das scheint irgendwie systematisch hier zu sein beim Volk Israel. Wenn man weiterliest, Kapitel 16, direkt im Anschluss an die Geschichte, wieder murrt das Volk, weil sie haben nichts zu essen. Und Gott, er tut das Wunder, er schenkt ihnen das Manna und die Wachteln. Wieder ein Kapitel später, Kapitel 17, wieder jammern und murren im Volk. Warum? Sie finden wieder kein Wasser. Und man könnte meinen, ja, irgendwann solltet ihr es doch mal gelernt haben, die Lektion, die Gott euch lehrt. Nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit muss ich den Kopf hängen lassen und voll im Jammern sein. Gott versorgt doch, das haben sie doch erlebt. Aber wie in der kleinen Geschichte oder in dem Witz, den ich am Anfang erzählt habe, so schnell sind wir Menschen, dass wenn dieses Wunder ausbleibt, wenn eine Schwierigkeit kommt, dass wir all das Gute vergessen, was Gott uns schon geschenkt hat. Dass unser Glaube plötzlich ganz klein ist und wir zweifeln. Oder wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Heute ist Sonntag und wir feiern Gottesdienst. Wir loben und wir preisen Gott, so wie das Volk Israel dort nach dem Auszug dieses Loblied singt. Morgen ist wieder Montag. Wir starten hinein in eine neue Woche, in einen Alltag, so wie das Volk aufgebrochen ist, weg von diesem Wunder am Schilfmeer hinein in die Wüste, in ihr Alltag. Wie gehen wir damit um, wenn morgen vielleicht das erste Problem auf uns zukommt, die erste Schwierigkeit wartet? Für mich merke ich, ich bin gar nicht so anders wie diese Israeliten. Wie schnell sehe ich in der Schwierigkeit, in der Not, in diesem Tief drin nur noch die Probleme? Wie schnell vergesse ich all das Gute, was Gott schon getan hat? Wie schnell vergesse ich, wie ich Gott schon erlebt habe, vielleicht sogar in ähnlichen Situationen? Wie schnell vergesse ich diese Zusagen, die Verheißungen, die ich vielleicht am Sonntag in der Predigt noch gehört habe und mich daran gefreut habe? Wie schnell bin ich im Alltag dann doch beim Jammern und beim Klagen? Wie schnell ist meine Geduld am Ende? Wie schnell raste ich doch wirklich auch aus? Vielleicht muss ich an dieser Stelle eins wirklich auch klarstellen. Das Klagen an sich, das ist nicht das Problem. Wir dürfen bei Gott klagen. Sie hatten in dieser Situation einen Grund zum Klagen. Der Weg war nicht leicht. Und so gibt es auch in meinem Leben Situationen, die sind nicht einfach. Das ist ein Tief, das ist eine Herausforderung. Und dann darf ich das bei meinem Gott auch klagen. Aber hier in Vers 24, da steht ein ganz anderes Wort. Hier steht, sie murrten. Das ist ein Wort, das nur während dieser Wüstenwanderung in diesen Situationen vorkommt in der Bibel. Und es meint eben nicht wie das Klagen, dass ich mit meiner Not zu Gott komme, dass ich mit meinem Gott drüber rede, ihm sag, wie es mir geht und Hilfe von ihm erwarte. Dieses Murren, es ist ein sündhaftes Verhalten. Ein sündhaftes Verhalten, das ausdrückt, jemand rechnet nicht mehr mit der Güte Gottes. Jemand ist nicht überzeugt, dass Gott es gut mit einem meint. Hier geht es bei diesem Murren also nicht mehr darum, dass jemand bei Gott seine Not klagt, dass er Hilfe von Gott erwartet, sondern hier hat die Not, hier hat die Bitterkeit einen Menschen an sich bitter gemacht. Die Frage, die grundlegende Frage dahinter, ist, meint Gott es wirklich gut mit mir? Ist Gott wirklich für mich? Und wenn ich das so lese, dann möchte ich diesem Volk, dann möchte ich den Israeliten zurufen, Mensch, was ist los mit euch? Wo ist denn euer Glaube? Warum habt ihr es denn noch nicht gelernt? Und ich merke ja, genauso müsste ich es mir auch immer wieder zurufen. Wie schnell stecke ich auch in solchen Schwierigkeiten drin und dann versuche ich es alleine zu bewältigen. Dann klage ich bei Gott, ja, dann schimpfe ich vielleicht sogar. Ja, wie oft rechne ich wirklich damit, dass Gott mir helfen kann? Das ist die Zusage, die Gott uns gibt in seinem Wort. Gott, er ist ganz gewiss für dich. Ganz gewiss steht er auf deiner Seite. Ganz gewiss geht er mit dir. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Egal welches Tief, welche Not, welche Herausforderung ich in meinem Leben gerade durchlebe. Das ist absolut gewiss. Gott ist für mich. Gott steht auf meiner Seite. Gott ist bei mir. Wir haben das in diesem Lied gesungen. Bei einem Gott, der das Meer teilt. Und das ist das, was das Volk Israel gerade erlebt hatte. Bei diesem Gott, da ist immer ein Weg. Auch wenn ich vielleicht gerade durchs finstere Tal hindurch wandere, dann ist da immer noch Hoffnung. Ja, dann selbst, wenn ich scheinbar keinen Ausweg mehr sehe. Bei diesem Gott, der das Meer teilt, dieser Gott, er wird ganz gewiss nicht zu spät kommen. Er weiß, wann er eingreift, auch in meiner Situation. Bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg, auch wenn mein Weg schwierig und herausfordernd ist. Dieser Gott, er hat einen Weg und genau das erlebt auch das Volk Israel in dieser Situation. Ich lese uns die Verse 25 und 26. Da schrie er, also Mose, da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest und dort prüfte er es und er sprach, ich bin der Herr, der dich heilt. Das ist das Zweite, was wir sehen in dieser Geschichte. Gott, er verwandelt Bitteres in Süßes. Mose, er wird zum Vorbild in dieser Situation. Er ist der, der das einzig Richtige tut in dieser Mara-Situation, in dieser Bitterkeit, in diesem Tief. Er schreit zu Gott. Wenigstens einer, der es nicht vergessen hat. Ich wünsche uns auch solche Menschen in unserem Umfeld, die uns immer wieder erinnern, wenn es uns schwerfällt. Wenigstens einer, der zu Gott geht, der von Gott Hilfe erwartet. Und Gott, er zeigt Mose dieses Stück Holz, das Mose nimmt, dort in dieses bittere Wasser hineinwirft und es wird süß, es wird genießbar. Gott, er verwandelt Bitteres in Süßes, dieses bittere Wasser in süßes Wasser. Es wurde viel geforscht an dieser Stelle, ob es so ein Holz gibt, das irgendwas auslöst in bitterem, ungenießbarem Wasser, das irgendeine chemische Reaktion anstoßen könnte, aber man hat bis heute da nichts Entsprechendes gefunden. Gott tut ein Wunder an dieser Stelle. Auch man hat sonstige antike Literatur durchgeforstet. Es gibt keine ähnliche Geschichte, die das irgendwie auch aufgreift, dass es sowas gibt. Aber doch, es gibt noch so ein Holz. Es gibt noch so ein Holz, das genau diese Funktion hat. Wisst ihr, welches Holz genauso Bitteres in Süßes verwandelt? Es ist das Kreuzesholz. Dieses Holz vom Kreuz hat genau die gleiche Funktion. Dieses Kreuz verwandelt genauso Bitteres in Süßes. Gott, er nimmt dieses Kreuz, Gott, er rammt dieses Kreuz hinein in alle Bitterkeit in dieser Welt und verwandelt es in Süßes. Gott, er rammt dieses Kreuz hinein in die allergrößte Bitterkeit überhaupt, in die Sünde dieser Welt, in den Tod. Und er verwandelt es in neues Leben. Durch dieses Kreuzesholz hat Gott die bittere Sünde auch in meinem Leben verwandelt in neues, in ewiges Leben. Statt dem Tod, den ich verdient habe, bekomme ich von Gott ewiges Leben geschenkt. Ja, in meinem Leben, da gibt es Höhen und Tiefen, durch die ich hindurch muss. Ja, mein Weg, der ist nicht immer einfach, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, solange ich dieses Kreuz in meinem Leben habe, solange Jesus in meinem Leben ist. Auch wenn mein Leben voll ist von Sünde, auch wenn mein Leben geprägt ist immer wieder von diesen Mara-Situationen, von diesen Tiefs, ist mein Leben trotzdem lebenswert, solange dieses Kreuzesholz mein Leben bestimmt, solange Jesus, der Anker in der Zeit, in meinem Leben steht, der meinem Leben Halt gibt. Jesus, er ist gestorben an diesem Kreuzesholz, er ist auferstanden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass all diese Bitterkeit in dieser Welt nicht das Ende ist, sondern dass Gott es spätestens im ewigen Leben verwandelt in dieses Gesunde, in dieses Genießbare, in dieses Süße, ja in dieses ewige Hoch. Aber das ist nicht nur, was wir zukünftig erwarten, sondern Gott erlebt schon jetzt durch seinen Heiligen Geist mit dieser Auferstehungskraft in uns. Und so ist es auch in unserem Alltag diese Möglichkeit vorhanden, dass Gott die Bitterkeit, die ich erlebe, verwandelt in Süßes. Ich möchte so ein Mose sein, der auch in dieser Bitterkeit es Gott zutraut. Ja, ich möchte klagen meine Bitterkeit bei Gott, aber Hilfe von ihm erwarten. Nicht murren und schlecht denken, dass Gott es nicht gut mit mir meint, sondern voller Vertrauen Hilfe bei meinem Gott erwarten. Jesus in meinem Leben zu haben, das verwandelt Bitterkeit in Süßes. Und so möchte ich dich ganz neu einladen, auch an diesem Morgen, wenn du Jesus so noch nicht in deinem Leben hast, wenn da Bitterkeit in deinem Leben ist, dann lade ihn ganz neu ein. Lass dieses Kreuzesholz ganz neu das Zentrum auch in deinem Leben sein. Gott ist der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Gott möchte dein Arzt sein, der dich heilt. Lade ihn ein in dein Leben. Sag ihm von deiner Bitterkeit, von deiner Schuld, von deiner Sünde und von allen anderen Mara-Situationen, die du in deinem Leben schon erlebt hast. Sag ihm von diesem finsteren Tal, wo du gerade durchwanderst. Jesus, Gott, er ist der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Er möchte auch deine Bitterkeit in Süßes verwandeln. Wir werden nachher gemeinsam Abendmahl feiern. Und da kommt das genauso schön, wird das so schön veranschaulicht. Wir kommen mit aller Bitterkeit, mit aller Schuld und Sünde in unserem Leben vor dieses Kreuzesholz und laden alle Bitterkeit dort ab. Wir dürfen durch Jesu Gegenwart, durch sein Blut, durch sein Leib diese Reinigung erfahren, dieses Reinwerden erfahren. Gott, er vergibt, er reinigt uns von allen Schuld, er lässt uns teilhaben an seiner ewigen Herrlichkeit. Gott verwandelt Bitteres in Süßes, auch in meinem Leben. Und ein letztes, mit Gott wandert es sich gut. Jetzt haben wir uns lang genug mit diesem Tief, mit dieser Herausforderung beschäftigt. Zum Abschluss in dieser Geschichte, da kommt noch der Höhepunkt, Vers 27. Dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Gott, er hat nach diesen Mara-Situationen und Stationen in unserem Leben auch immer wieder diese Elim-Stationen für uns. Gott hat nach den Tiefs in unserem Leben auch immer wieder diese Höhen, solche Höhepunkte. Nochmal Psalm 23, er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das ist das, was das Volk Israel hier erlebt, dass Gott sie herausführt aus dem Tief und sie zu diesem wunderbaren Wasserquellen kommen. Zu diesem Überfluss, den Gott ihnen schenkt, das sind 12 Wasserquellen, für jeden Stamm eine. Das sind 70 Palmbäume, also mehr als genug. Mit Gott wandert es sich eben gut, weil wir einen Gott haben, der voller Güte ist, der uns immer wieder auch reich beschenkt. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn ich in meinem Leben immer nur diese Mara-Situationen habe, dann macht mich das kaputt. Aber auch umgekehrt, wenn in meinem Leben immer nur diese Elim-Stationen wären, wie schnell würde ich Gott vergessen? Wie schnell würde ich Gott beiseite schieben und mein eigenes Ding machen? Für ein gutes, für ein gesundes Leben, glaube ich, braucht es hier eine Kombination. Braucht es beides, dass ich abhängig bleibe von meinem Gott, von dem, der mir wirklich helfen möchte. In der Vorbereitung bin ich über einen Punkt gestolpert, der hat mich ganz neu fasziniert. Nämlich diese beiden Orte, Mara und Elim, die liegen nur 3 Stunden auseinander. Nur 3 Stunden dauert es, von diesem Mara zu diesem Elim hinzuwandern. Aber wie geht es dem Volk Israel, als sie in dieser Mara-Station sind? Da ist dann nur Klagen, da ist dann nur Murren, weil sie nur diese Situation sehen. Weil sie nicht den Blick haben für den Weg, den Gott schon vorbereitet hat. Weil sie nicht sehen, was Gott schon wieder an Großartigem für sie bereithält. Und genauso ist es auch in meinem Leben. Wenn ich in so einem Tief drinstecke, in so einer herausfordernden Situation, dann sehe ich nur noch dieses Problem. Dann vergesse ich diesen Weg, den Gott vielleicht schon vorbereitet hat. Dann vergesse ich den Weg, der hinter mir liegt, den Gott schon mit mir gegangen ist. Wie schnell sehe ich in der Not nur noch das Problem und dann scheint die ganze Welt unterzugehen. Dabei hat Gott vorbereitet. Dabei ist schon klar, wie Gott versorgt. Dabei ist diese hoffnungsvolle Zukunft schon ganz nahe. Die heilvolle Zukunft, auch für uns, sie hat schon begonnen. Sie ist schon angebrochen. Wenn wir als Christen leben, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir schon auf diesem Weg. Für mich ist Gemeinde, Gemeinschaft, das Miteinander von Christen wie so eine Oase in dieser Wüste, wo unser Weg wirklich nicht einfach ist hier auf dieser Erde. Aber wir können immer wieder kommen zu diesen Oasen, zu Gott kommen, in die Gemeinschaft kommen, einen Vorgeschmack auf den Himmel erleben. Im letzten Jahr bin ich ähnlich durch so eine Situation hindurchgegangen. Ich bezeichne das letzte Jahr für mich, für uns als Familie, als so ein Seuchenjahr. Es hat an Ostern angefangen und Aaron plötzlich so einen dicken Knubbel da am Hals gekriegt. Wir wussten nicht, was das ist. Waren dann ein paar Tage im Krankenhaus, wurde dann operiert. Es kam raus, es ist Scharlach, irgendwie eine Entzündung gewesen. Dann haben wir alle Scharlach gekriegt, lagen alle flach, mussten Antibiotika nehmen. Dann habe ich allergisch reagiert auf das Scharlach, einen übelsten Ausschlag gekriegt und zig Untersuchungen, die hinterher kamen. Und so kam da Woche für Woche irgendwie was Neues auf uns zu. Ich habe gedacht, es hört gar nicht mehr auf. Und es ging mir genauso, wie das Volk Israels hier erlebt. Es hat sich angefühlt wie so ein bitteres Wasser. Und ich habe mich gefragt, Gott, jetzt muss es mal aufhören. Wann kommt denn wieder mal was anderes? Ein tief, ein niederschmetterndes Ding nach dem anderen. Ich habe gemerkt, ja, mein Glaube wurde klein. Ich habe gemerkt, wie aus dem Klagen immer mehr ein Jammern, so ein Murren wurde. Ja, mein Weg ist nicht leicht. Aber was diese Geschichte mir zeigt, es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Es gibt keinen Grund, den Glauben aufzugeben. Ich kann diesem Gott vertrauen, weil er hält nach diesen Herausforderungen auch immer wieder diese Höhen für uns bereit. Eigentlich waren es nur Kleinigkeiten, eigentlich waren es nur Äußerlichkeiten, die uns da beschäftigt haben. Aber ich habe gemerkt, wie mich das voll einnimmt, wie es meinen Blick immer weiter hineinzieht in diesen Kreislauf, in diese Spirale, alles nur noch negativ gesehen habe. Und dabei habe ich vergessen, all das Gute, was Gott mir schenkt. Und es hat irgendwo diesen Augenöffner wieder gebraucht, dass da ein Weg ist, den Gott schon vorbereitet hat. Dass Gott auch jetzt in dieser Situation da ist. Dass er mir so viel Gutes schenkt. Meine Frau, meine Kinder, meine Familie, all das, was wir gemeinsam haben und erleben dürfen. Gott schenkt uns so viel gute Dinge, aber wir sehen es so oft nicht, weil wir nicht nach vorne schauen können. Aber mit Gott wandert es sich gut, weil er immer wieder uns seine Güte schenkt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerungshilfen. Ich bin überzeugt, wir brauchen auch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die, wenn wir in so einer schweren Situation drinstecken, die selber die Hoffnung haben, die uns daran erinnern können, auf Gott zu schauen. Und deshalb wünsche ich mir immer mehr, dass wir einander erzählen, dass wir uns teilhaben lassen von der Güte Gottes, die wir erleben. Weil wir diesen Blick, diese Perspektive brauchen, gerade dann, wenn wir selber in unserem Leben nicht mehr sehen können. Deshalb kann ich immer wieder nur neu dazu ermutigen, lasst uns teilhaben, lasst uns Zeugnisse geben und erzählen, wie wir Gott erleben, was wir mit ihm erlebt haben. Mit Gott, da gibt es auch in meinem Leben noch Höhen und Tiefen. Ja, und es ist richtig, mein Weg, er ist nicht immer leicht. Aber daran will ich nicht zweifeln. Gott, er geht diesen Weg mit mir. Er ist für mich, er steht an meiner Seite. Gott, er verwandelt die allergrößte Bitterkeit in meinem Leben in Süßes. Die Schuld und Sünde vergibt er mir, er reinigt mich und schenkt mir neues, ewiges Leben. Aber auch jetzt, heute schon, ist er gegenwärtig mit seinem Heiligen Geist. Kann diese Veränderung wirken in meinem Leben. Mit diesem Gott wandert es sich gut. weil er schenkt uns immer wieder auch seine Güte.